Herzlich willkommen auf meiner Homepage und zum ersten Podcast zum Thema Religion und Musik. Dazu habe ich heute einen sehr interessanten Gast hier bei mir, Frau Christine Navuna Papendiek. Frau Papendiek hat klassischen Gesang studiert und sich dann dem Singen hinduistischer Mantren zugewendet. Frau Papendiek, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei mir sind, dass wir miteinander sprechen können. Erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen, was haben Sie gesungen und was hat Sie dann motiviert zum Singen hinduistischer Mantren?
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Vielleicht erst mal vom Ursprung her. Also ich habe eine klassische Gesangsausbildung. Ich habe viele Jahre Operngesang praktiziert. Und wie man sich natürlich vorstellen kann, Operngesang ist etwas sehr Komplexes. Es geht viel um Technik, es geht viel auch um Perfektion, es geht viel um, ja, es geht auch in gewisser Weise um Leistung. Und das macht eine ganze Weile macht das große Freude. Bei mir war das dann irgendwann mal so, dass ich dachte, ah, ich würde gerne auch mal was anderes machen. Und das hat sich ergeben aus einer Reise nach Indien, als ich in Indien war und dort in den hinduistischen Tempel kam und das erste Mal bei einer Puja, also bei einem indischen Gottesdienst, hinduistischen Gottesdienst dabei war und die Menschen erlebt habe, wie sie dort singen. Und zwar, sie singen einfach aus dem Herzen, so wie es gerade kommt, ohne Perfektion, aber jeder, der das singt, mit einer unglaublichen Hingabe. Und das ist für mich der Schlüssel, also diese Mantren zu singen, wo es wirklich tatsächlich geht um Hingabe. Und ich habe auch sowas wie, ich sage jetzt mal, um Gott zu preisen. Also das ist etwas ganz anderes, als wenn man eine Oper singt, wo es um eine Geschichte geht, die man erzählt. Ja. Und die Mantren kamen somit dann immer stärker in mein Leben. Und es ist für mich, es ist wie Meditation. Also man wiederholt ja diese Mantren. Es ist die Sanskrit-Sprache. Sanskrit ist die Sprache, in der das verfasst wird. Und je mehr man das singt und je länger man das auch singt, umso, ich sag mal, umso ruhiger wird man selbst. Also es ist, im Endeffekt ist es Meditation. Und das war das, was mich dann mehr und mehr immer weiter fasziniert hat. Und dennoch für mich, nachdem ich nun mal aus dem europäischen Kontext komme, auch ein bisschen so einen Transfer zu machen aus den wirklich ganz klassischen indischen Mantren, wie sie in Indien gesungen wird, aber das Ganze auch ein bisschen in so einen europäischen Kontext zu bringen, auch musikalisch. Und aus diesem Grund habe ich dann quasi so meine eigene Musik noch dazu gemacht zu den Mantren, mit, ja, könnte man sagen, schon eher ein bisschen europäisch. Also das war letztendlich und ist immer noch das, was mich total fasziniert. Einfach dieses Reinfallen lassen in diese Musik. Und für mich ist es wie ein Getragensein dann auch. Ja?
Jetzt würde ich Sie einfach bitten, ob Sie uns so ein Mantra mal singen könnten und dann sprechen wir vielleicht noch ein bisschen weiter darüber, was es musikalisch ausmacht, woher kommt dieser Eindruck des Getragenseins. Aber ich glaube, zuerst würde ich Sie bitten, uns noch mal eins zu singen.
Om Taratam Zoha, 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 Om Taratam Zoha,
tam soha, om tada tam soha, om shanti, shanti, shanti.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Gesang, der mich sehr berührt und bewegt hat. Als eine, die sich mit diesen Mantren gar nicht gut auskennt, ich habe 6 Silben gehört, Om Tara Tam Sohar und zum Schluss noch einmal Om und Shanti. Ich glaube, Om ist uns allen bekannt als die kosmische Silbe, der Klang des Kosmos in der hinduistischen Mythologie, und Shanti bedeutet Friede. Haben diese anderen Silben des Mantra auch einen Inhalt oder sind das hauptsächlich Klangsilben?
Also dieses Mantra, da geht es um die Tara. Also Tara ist eine Gottheit, die sowohl im Hinduismus, aber eben auch im Buddhismus, also die gibt es in unterschiedlichen Religionen, und es ist ein Schutzmantra. Also Tara ist quasi das Symbol für Schutz und Sicherheit. Und das ist so dieser Inhalt dieses Mantras. Ja. So heißt einfach, ich verneige mich. Das ist, so ist das eigentlich mit fast jedem Mantra. Jedes Mantra ist entweder einer Gottheit zugewandt, also einer bestimmten hinduistischen Gottheit zugeordnet. Und jede Gottheit, die für uns ja oft so fast ein bisschen undurchsichtig erscheint, diese vielen Gottheiten, hat eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Symbolismus. Und die Tara ist eben dafür zuständig, Schutz zu geben. Sicherheit und Schutz ist so, dass man kann sie quasi immer in jeder schwierigen Situation kann man sie anrufen und kann sagen, okay, jetzt brauche ich hier aber Unterstützung. So kann man, ja.
Mich würde noch interessieren, wie haben Sie diese Mantren gelernt?
Das ist eine wunderbare Frage. Das ist nämlich am Anfang gar nicht so leicht gewesen, weil es tatsächlich Tonabfolgen sind, die für unser europäisches Ohr gar nicht so vertraut sind. Und im Indischen ist das so, es gibt wenig Bücher oder Noten, sondern man lernt übers Hören. Das ist im Allgemeinen, man nennt das Call and Response. Also das heißt, es gibt einen Vorsänger, der singt immer die erste Zeile vor und dann singt quasi die Gemeinde das Gleiche nochmal danach. Und das ist die Methodik, wie dort die Mantren vermittelt werden, wie dort die Musik auch vermittelt wird. Und ich habe einfach ganz viel Zeit in Tempel verbracht. Also das heißt, ich habe einfach geguckt, dass ich ganz viel mir das immer wieder anhöre, mitsinge und bis es dann tatsächlich ins Ohr geht. Und es gibt von den wirklich wichtigen und schönen Mantren gibt es nicht immer sehr viele Aufzeichnungen. Die Texte natürlich schon, aber Noten eher selten. Die Inder können das auch gar nicht. Also ich sage jetzt mal so, der normale indische Bürger, der geht einfach rein, hört zu, singt mit, und so überträgt sich das dann.
Das ist ja eine musikalische Methode, die man vor vielen Jahren hier auch in der musikalischen Frühausbildung eingeführt hat und die ja eigentlich eine viel musikalischere ist, nämlich die direkt die Musik über das Ohr vermittelt und die Musikalität eigentlich eher steigert. Das finde ich eine sehr interessante Erfahrung, die Sie da gemacht haben. Mich würde jetzt nochmal interessieren, im Vergleich zu dem Operngesang, das, was Sie vorher angeschnitten haben. Sie haben gesagt, im Operngesang geht es sehr stark um Leistung. Da geht es ja auch darum, einen bestimmten Charakter zu verkörpern. Oper ist etwas sehr Emotionales. Wenn Sie eine bestimmte Gestalt darstellen in einer bestimmten Oper, der Charakter dieser Mantren ist ja völlig anders. Mich würde da noch interessieren, ob Sie uns etwas über den Vergleich oder über Ihr Empfinden beim Singen der Mantren im Vergleich zum Operngesang sagen können. Und inwiefern ist das religiös veranlasst, diese andere Art des Singens?
Also als erstes würde ich mal sagen, in der Oper ist das ja so, man spielt immer eine Rolle. Also das heißt, natürlich hat es mit Emotionen zu tun, aber es ist jetzt nicht unbedingt die eigene, die persönliche Emotion, sondern es ist eine Rolle, es ist die Rolle dieser Figur, die man eben darstellt, diese Emotion. Und was für mich der Punkt war, war tatsächlich in meine eigenen Emotionen einzutauchen, zu sagen, ich möchte das, was mich wirklich im Herzen berührt, das möchte ich singen. Meine Stimme zum Klingen bringen mit dem, was tatsächlich berührend ist. Und das geht mit einem Mantra viel besser oder viel, ja, ich habe das Wort Authentizität. Also ich empfinde es als wesentlich authentischer. Und ich kann mich in meiner eigenen Persönlichkeit, in meiner eigenen Emotion, kann ich mich mit einem bestimmten Mantra, bestimmten Dingen zuwenden im Sinne von, wenn ich eine Gottheit wieder als Symbol nehme. Wenn ich sage, es gibt zum Beispiel Shiva als Symbol, als eine Gottheit, aber Shiva steht als Zerstörer, er wird Zerstörer genannt, aber er steht letztendlich dafür, Dinge zu Ende zu bringen, Dinge abzuschließen, damit was Neues beginnen kann. Und für Shiva gibt es sehr viele Mantren und damit verbinde ich mich, wenn ich ein Mantra singe, wenn ich ein bestimmtes Shiva-Mantra singe, dann ist gleichzeitig auch mein Anliegen zu sagen, hallo, ich möchte, dass etwas zu Ende geht, damit etwas Neues entstehen kann. Ja? Also es hat es ist für mich wie beten. Man könnte sagen, es ist wie beten.
Das fand ich jetzt interessant. Ihr Nachsatz, es ist wie beten, führt jetzt in eine etwas andere Richtung, als ich sie zunächst verstanden hatte. Denn ich hatte den Eindruck, oder es wäre meine Frage jetzt, hat es etwas sozusagen mit der Verkörperung der Kraft der Gottheit zu tun in diesem Mantra?
Ja, das trifft das ganz gut. Ja, ich glaube, man kann das durchaus so sagen. Genau, ja. Also es ist absolut. Also es heißt, diese Silben, jede Gottheit hat ja auch sehr viele unterschiedliche Namen. Und es ist natürlich in so einem Mantra ist immer die Kraft der jeweiligen Gottheit enthalten. Je öfter ich das singe, je mehr ich das wiederhole, also man kann das ja stundenlang machen oder es gibt teilweise auch so Rezitationen, die dann über eine lange Zeit hinweggehen, wo man sagt, ich singe 100.000 Mal ein bestimmtes Mantra. Und dann ist natürlich die Kraft mehr und mehr auch spürbar. Ja, also man verbindet sich mit dieser Kraft. Ja, absolut.
Würden Sie sagen, diese Art des Singens führt zu einer Art Bewusstseinserweiterung?
Ich weiß nicht, ob ich gleich sagen würde, Bewusstseinserweiterung, aber in jedem Fall zu einem bewussten Sein. Also das heißt, ich verbinde mich mit einem bestimmten Bewusstseinszustand. Und das tue ich, ja, das tue ich wirklich gerichtet, ja, indem ich sage, okay, ich singe ein Mantra, das, wie gesagt, entweder Shiva betrifft oder was natürlich auch häufig ist, ist der Ganesha. Ganesha, das ist diese Gottheit mit diesem Elefantenkopf. Und Ganesha steht für Neubeginn und er hilft uns, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und er sorgt für Wohlstand und für ein gutes Leben. Also das ist so der Symbolismus von Ganesha. Und das heißt natürlich, dass wenn ich ein Mantra singe, ein Ganesha-Mantra, dass ich mich mit dieser Energie oder mit dieser Kraft, mit dieser Essenz mehr und mehr verbinde. Und es dadurch mehr und mehr Raum in meinem Leben bekommen kann, präsenter wird.
Das hat mich jetzt sehr fasziniert, was Sie dazu gesagt haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so als christliche Theologin und Musikerin, wir haben ja auch Meditationsgesänge und ich denke auch die Art gregorianischen Gesangs hat etwas vergleichbar Schwebendes, was auch diese Transzendenz stärker betont und auch ganz abstrahiert von persönlichen Gefühlen und individuellen Charaktereigenschaften. Ich weiß aber nicht, ob das vergleichbar ist dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass man sich sozusagen der Kraft, die eine Gottheit verkörpert, wirklich öffnet. Die Musik spielt ja in der hinduistischen Kosmologie eine ganz besondere Rolle. Können Sie uns darüber etwas sagen?
Oh, das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Also Kosmologie, wie will ich sagen? Also es ist, man könnte vielleicht auf Schwingung zurückkommen. Also dass man alles, was existiert, ist Schwingung. Also alles, das ganze Universum, so wie Sie zu Beginn gesagt haben, das Mantra Om ist letztendlich die Urschwingung des Universums. Und jede Silbe, die wir singen, das Wort Ganesha alleine hat auch eine bestimmte Schwingung. Und natürlich ist damit sofort gemeint, dass eine Verbindung, wenn wir so weit gehen wollten, bis in den Kosmos stattfinden kann. Also dass ich mich über diese Schwingung, die ich erzeuge mit meiner Stimme, die ich erzeuge mit den Sanskrit-Buchstaben, die natürlich wie so ein Echo. Das ist wie so ein Echo der Schwingung, die sich dann im Kosmos befindet. Aber das ist natürlich jetzt schon ein sehr weites Spektrum, wenn wir so weit gehen wollen.
Ja, ich denke, wir können das jetzt nicht bis in alle Einzelheiten vertiefen. Da müsste man sich noch sehr viel stärker mit dem Hinduismus und der Kosmologie beschäftigen. Mein Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe im Gespräch mit Ihnen, ist aber doch, dass die hinduistische Kosmologie und der hinduistische Glaube sich darin stark vom Christentum unterscheidet, dass diese Einheit des Kosmos sehr viel stärker betont wird. Und im Zentrum des Christentums steht ja sozusagen die Menschwerdung Gottes, also ein sehr individuelles historisches Ereignis. Und mir scheint, dass das ja im Hinduismus ganz anders ist.
Ja, also das kann man definitiv so sagen, dass es eher um so einen, ich sag mal, um so einen ganzheitlichen Ansatz geht. Ne? Dass auch wenn wir uns selbst, um nochmal eben aufs Mantra, auf die Schwingung zurückzukommen, dass wir uns dann mit der sogenannten Urschwingung oder göttlichen Schwingung auch wieder verbinden. Also dass es tatsächlich um ein Ganzwerden geht. Ja, eine Ganzheitlichkeit.
Ich frage mal ganz ketzerisch, was ist mit den Missklängen in der Welt?
Oh, die machen das Leben spannend. Also wenn man zum Beispiel im Tempel, in einem indischen Tempel bei einer Puja dabei ist, dann gibt es ganz häufig sehr laute, unglaublich, würde ich fast sagen, disharmonische Geräusche, was wir vielleicht sogar als Störgeräusche empfinden würden. Und das ist ganz wichtig im Hinduismus, in der Musik, weil das ist etwas, wie wenn wir innerlich auch wieder erschüttert werden, wie wenn wir wieder wachgerüttelt werden. Also auch die Disharmonie, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Ja.
Das finde ich wichtig und spannend. Es geht also nicht um Auflösung in die harmonische Alleinheit.
Ich glaube, es geht darum, alles so sein zu lassen, wie es ist. Und es gibt Harmonie und es gibt Disharmonie. Oder wir könnten vielleicht sogar sagen, dass die Disharmonie eigentlich in der Harmonie mit drin ist. Also da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit. Ja, also das ist, ja, es gehört einfach alles zusammen. Es gibt nicht nur das eine oder nur das andere. Es gibt nicht nur Harmonie.
Also die Auflösung, ich sag's mal in der westlichen Harmonik klassisch, die Schlusskadenz, wo sich das Musikstück dann im Grundakkord zusammenfindet, jedenfalls in der klassischen Musik, ist nicht das Ziel im Hinduismus.
Also ich habe es schon meistens so erlebt, dass es doch wieder in der Harmonie endet, auch selbst dort. Aber der Weg dorthin, ich meine, es gibt ja dann auch wirklich so Viertel- und Achteltöne. Also das heißt, die haben ja auch ein ganz anderes Tonsystem, was für unser Ohr teilweise wirklich auch schräg klingt. Aber letztendlich glaube ich, kann man auch da sagen, dass es am Ende wieder in eine gewisse Harmonie führt. Doch, ja, würde ich so sehen.
Und wenn wir von Frieden und Liebe sprechen, dann löst das natürlich nicht die Disharmonien einfach auf, aber es ist doch eine gewisse Wegrichtung vorgegeben, also dass nicht die Disharmonien vielleicht die Überhand gewinnen sollen.
Ja, das finde ich ein schönes Wort. Also damit meine ich eben, es darf alles sein, es darf auch die Disharmonie sein, es muss nicht alles harmonisch sein, es ist alles da, weil ja, so ist unser Leben, ja, so ist die Welt. Und dennoch ist aber das, was trägt oder was, ich sag mal, es ist wie der Boden. Wenn ich das jetzt so für mich sage, es ist wie der Boden, auf dem ich mich bewege, das ist die Liebe. und innerhalb dieses Bodens oder auf diesem Boden darf auch mal Disharmonie sein. Ja.
Daran erweist sich ja letzten Endes die Liebe, ob man damit umgehen kann. Liebe heißt ja nicht einfach Harmonie, sondern eben gerade das andere bearbeiten, durchdringen. Ja, wunderbar. Jetzt hätte ich zum Schluss noch eine Frage. Also man könnte das natürlich jetzt noch lange vertiefen. Es macht mir ganz viel Lust, mich mehr damit zu beschäftigen. Und vielleicht macht das unseren Hörerinnen und Hörern ja jetzt auch Lust, mehr zu hören von Ihnen. Wir hoffen ja, dass wir Sie auch noch erleben und hören. Eine Schlussfrage noch. Sie engagieren sich hier in Nürnberg bei Religions for Peace. Was motiviert Sie dazu?
Also ich, wie gesagt, ich denke, es ist nochmal das, was ich eigentlich zu Beginn schon gesagt habe, dass für mich ist es so, dass ich es wichtig finde, dass alles nebeneinander so bestehen kann, wie es ist und dass jedes seine gleiche Wichtigkeit hat. Und das ist aus meiner Sicht heraus keine Menschen oder mir, ich rede mal jetzt einfach von mir, zusteht, etwas zu bewerten oder zu beurteilen, sondern dass es darum geht, in einem Konsens, in einem Kontext zu sein, wo Friede und Liebe einfach möglich ist innerhalb jeder Religion. Entstanden ist das nach diesem 11. September als in New York, wo ich einfach das Gefühl hatte, es ist Zeit, jetzt tatsächlich, ich sag mal, in die Welt zu gehen und auch dafür zu singen. Nicht, ja, dafür einfach dazustehen und zu sagen, es ist wichtig, dass Liebe erfahrbar ist und es ist jederzeit möglich, ja, indem wir uns einfach hinstellen. Und ich wurde damals eingeladen, in einer Moschee ein hinduistisches Mantra zu singen. Und das hat mich unglaublich berührt, dass es zu diesem Zeitpunkt möglich war, ich habe das noch nie vorher erlebt, in einer Moschee ein hinduistisches Mantra zu singen. Und das hat mich mit ganz großer Dankbarkeit erfüllt. Da dachte ich, ja genau, das ist wichtig, das ist ein Geschenk, so etwas tun zu dürfen. Ja, das, ja.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Erfahrung noch mit uns geteilt haben. Das ist tatsächlich ein wichtiges Anliegen, sich auch zwischen den Religionen zu begegnen und zu schauen, wie wir gemeinsam für Frieden und Liebe einstehen können. Ganz herzlichen Dank. Jetzt hätte ich die Bitte, ob wir zum Schluss noch einmal dieses wunderbare Mantra hören dürfen.
Om Taratam Soha, Om Taratam Soha, Om Taratam Soha, Om Taratam Soha, Om Taratam Soha. Om Taratam Soha, 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 Om Shanti, Shanti, Shanti.
Das war das Interview mit der Sängerin Christine Navuna Papendieck. Ich bin Verena Grüter und freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Podcast. Tschüss und Ade.